Grüß dich, liebe Leute. Ich bin der Flö aus Norach.
Und ich bin der Flo aus Wadring.
Und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von auf einem Ratscha im Pillesetal.
Ja, die Rucksäcke sind gerichtet, die Bergschuhe sitzend und die Gipfel lachen schon auch. Wir möchten uns heute wieder gefreut ins Narrisch, das ihr eingeschaltet habt. Heute machen wir eine ganz eine andere Art von Podcast-Folge. Und zwar machen wir heute eine Podcast-Folge unterwegs. Es ist 7 Uhr in der Früh, wir stehen nur Röcherin auf dem Parkplatz Lastoe und werden heute eng mitnehmen in die Loferer Starberg. Unser heutiger Interviewgast, das ist der Stocker Adi, das gefreut ins Narrisch, dass er uns heute ein bisschen mitnimmt. Und guten Morgen, Adi. Und vielleicht möchtest du selber feststellen für dich, was sie nicht kennen.
Ja, guten Morgen auch. Ja, hast du schon gesagt, ich bin der Adi, der Stocker Adi. Heute mit Eng unterwegs, mit meinem Buben Lukas. Ich bin, ja, wahrscheinlich der Nuracher, darf ich sagen. Und bin im 63. Lebensjahr. Ein bisschen an Erfahrung gesammelt inzwischen. Lebe schon lange in Nurach und in St. Johann. Ja.
Adi, wir haben uns wen gesucht, der, wie du schon sagst, viel Erfahrung hat in der Loferstaube. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die so viel Erfahrung haben. Jetzt erklär bitte unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz, was wir jetzt eigentlich heute vorhaben. Weil wir haben ja keine ganz normale Bergtour, sondern wir haben ein gewisses Ziel heute.
Ja, hat sich so ergeben. Wir haben ja keinen Arsch miteinander. Was da machen? Und ich gesagt, ja, es trifft sich jetzt gut. Ich habe einen mordschweren Kristall im Rucksack. Der Lukas hat sein Kreuzl, was er dazu gebaut hat. Und das Kreuzl darf man gerne einen nackten Hund aufstellen. Und da gehen wir jetzt hin. Da werden wir 3 Stunden unterwegs sein, schätze ich. Und dann schauen wir weiter.
Genau, das ist die Mission, die wir heute haben. Aber jetzt darf ich sagen, wie du sagst, jetzt gehen wir weg, weil wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wir melden uns später wieder.
So, Adalan. Jetzt sind wir schon hübsch schnaufen gekommen. Jetzt sind wir ungefähr 2 Stunden gegangen. Adi, wo sind wir denn jetzt schon?
Wo sind wir? Ein schönen Platz. Ein Lastwagen, ein bisschen oberhalb von der Schneegraben. Das ist, wo wir jetzt genau sind, wo wir sitzen, ist die Ulricher Grube, die Nuracher Grube, sagen wir dazu. Sieht man jetzt schön auf den Bischof und ja, und Gipfel sieht man nicht bei uns, der ist da hinten oben.
Aber das, wir haben ihn schon gesehen.
Ich hab's ihn schon gesehen. Eine gute Stunde noch, dann sind wir rum auf dem Gipfel.
Wie wir aufgeschaut haben, Richtung Nackerter Hund, da sind zwei so Mandel umgehen, so Zapfen. Was hast du gesagt, ist das?
Ja, in der Scharten zwischen Mitterhorn und Nackerten Hund gibt es zwei so Felsfiguren, die werden, also steht also in der Karten drin und da werden von den Einheimischen der Heinrich und der Löwe genannt. Also Daniel in der Löwengrube. Wenn du jetzt von Norden, von der Nordseite her reinschaust, dann schaut das genau aus wie ein König, der da sitzt und ein Löwe, der vor ihm sitzt.
Ja, cool, Adi. Du, dass wir jetzt da aufgekommen sind, ist die Arbeit, was Leute vor uns schon lange mal getätigt haben. Also, dass wir jetzt da so leicht aufgehen, haben wir denen Leute zu verdanken, die sich schon früh für den Alpinismus interessiert haben. Du weißt wahrscheinlich da Bescheid, wie hat das Ganze angefangen? Was waren das für Leute, die da erstmals da die Gipfel bestiegen haben und wie hat sich das dann weiterentwickelt?
Ja, das ist, also reden wir mal von den Lofer und Lehrgänger Starnberg oder vor allem vom Lofer Starnberg. Das ist inzwischen, also 1840, 50, 60, kann man sagen, in den Jahren, sind die Gipfel bestiegen worden, das erste Mal, also die Hauptgipfel. Und die sind das jetzt. Wahrscheinlich sind die einen oder anderen von einheimischen Jägern, Wilderern, Bauern sicher schon einmal bestiegen worden, aber touristisch bestiegen sind es eigentlich von bessergestellten und Anführungszeichen Leuten worden, also die Zeit gehabt haben für das. Da hat es einen in Salzburg gegeben, ganz eigentlich eine berühmte Persönlichkeit, ein Pater Thurwieser hat der geheißen. Der hat da in die Berchtesgadenalpen und auch siehst in die Alpen und auch woanders in der Welt Erstbesteigungen gemacht und hat einige von uns in hohen Bergen, wie Birnhorn, Mitterhorn, die Sachen alle bestiegen als Erste. Mhm. Das ist aber eigentlich so, wie wir halt auf den Normalwege aufgehen. Die Wege sind dann später von den Alpenvereinen hergekriegt worden, werden dann immer von denen, von der Sektion Passau betreut, wo wir jetzt auf dem Weg sind. Bei den Klettererschließungen schaut es anders aus. Da gibt es viele Geschichten. Weiß ich nicht, was da gerne hören würdest.
Ja, ich glaube, du bist da einer, du bist da auch federführend mittlerweile unterwegs. Wie kommt man jetzt vielleicht zu so einer neuen Tour? Sagt man einfach, stellt man sich da vor eine Wand und schaut sich das an und sagt, wie kommt man da am besten auf? Oder wie kommt man sich das Fischernetz an, als wäre der, was jetzt da nicht unbedingt kletteraffin ist?
Ja, da gibt es klarerweise, wenn ich jetzt in anderen Gegenden der Welt gibt es Riesenwände, die man natürlich frontal sieht. Und da sieht man sofort Linien und sagt, da möchte ich aufklettern. In die Lofra-Straubel, die sind etwas versteckt hinterm Kaiser, und also zwischen Kaiser und Watzmann, hat der Lofra-Straubel keine offensichtlich großen Wände. Also da muss man sich eigentlich erarbeiten. Das heißt, man geht dahin, dorthin, kreit da auf, kreit da rein, und man sieht halt dann die Möglichkeiten, die es gibt. Das wächst so mit den Jahren, gell. Und dann sieht man halt irgendwo, wenn ich jetzt da aufschaue, ja klar, da gibt es immer noch Möglichkeiten, wo ich aufklettern könnte, wo noch niemand aufgeklettert ist. Also es gibt noch Möglichkeiten, viele, aber die muss man in Lofra-Schnauberg finden.
Ist nicht so einfach da.
Ja, Adi, du hast da sogar ein Buch geschrieben über die Lofra und Leoganger Stauberg. Wie bist du denn zu dem gekommen, dass du gesagt hast, du schreibst jetzt ein Buch und schreibst da alles nieder?
Ist auch eine lange Geschichte. Mein Großonkel, der mittlere Richard, Häuserseiten verwandt, Häuserbauer, nicht jetzt Burgstaller, sondern früher mittlerer, der war Bergführer, Waldaufseher, der hat den Starnberg gut kennt, und der hat damals vom Rotter Verlag eigentlich den Auftrag gekriegt, einen Führer zu schreiben, einen Alpenvereinsführer über das Gebiet, also einen Teil von Lofra-Lehrganger, den Lofra-Teil hätte er übernehmen sollen. Und ich habe da schon gerade angefangen, ein bisschen klettern im Starnberg, und er hat mich nachher und eigentlich gefragt, ob nicht ich das tun kann, weil ich kann besser zeichnen und besser schreiben, wie er hat er gemacht. Und da bin ich eigentlich, das ist jetzt, ja, was ist das her, 35 Jahre oder was, bin ich eigentlich dazugekommen. Habe eigentlich dann angefangen, systematisch die ganzen Wege abzugehen und die ganzen Routen zu suchen und auch nachzuklettern.
Na, mag man eigentlich sagen, dass es da einen Starnberger Kammernplatz und Kammerin gibt, was du nicht kennst, oder?
Wenig. Wie gesagt, wenig Platz, was ich nicht kenne. Winter wie Sommer. Aber immer noch so viel, dass ich aufgehen kann und sagen kann, da bin ich noch nie gewesen.
Wir reden jetzt aber von den Lofra und von den Leoganger Starnberg. Sind jetzt aber von Nuracher Seite vergangen. Das ist ja auch eine Nurach-Folge. Warum heißen denn die Lofra Starnberg und nicht Nuracher Starnberg?
Naja, ich stelle mir mal das vor. Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir selber eigentlich noch nie gestellt. Aber wenn man zur damaligen Zeit sind die Berge eigentlich bestiegen worden von Münchner Kletterern und Bergsteigern. Also nordseitig von uns. Und wenn die da reingefahren sind, sind sie zuerst nach Lofra gekommen und nicht nach St. Ulrich. Oder nachher.
Ja. Ah, das heißt, das richtet sich sozusagen nach der Seite, wo die Erstbesteigungen gemacht worden sind, wahrscheinlich?
Höchstwahrscheinlich würde ich mal sagen, dass also, wenn man da reingeschaut hat in den Alpen, hat man den Starnberg gesehen und da innen ist Lofra, wo man hinkommt, und deswegen heißt das die Lofra-Starnberg. So erkläre ich mir das.
Die Lofra Starnberg sind ja ein Grenzberg eigentlich, gell? Da verläuft ja direkt die Grenze zwischen Tirol und Salzburg. Wir sind aber jetzt noch auf die Tiroler Seite, oder?
Wir sind noch komplett auf die Tiroler Seite. Die Grenze ist, geht da oben um jetzt, wo wir kommen auch schon hin zur Grenze, aufs Jochhafe, Bergramjoch, und geht dann da hinten über das Traunspitz-Lobby nach Vorderkaiser.
Das heißt aber, wie wir heute auf den nackerten Hund gehen, der Gipfel ist auch noch die Tiroler Seite, oder?
Das ist schon ein Grenzberg. Weil die Grenze geht aufs Mittelhorn auf und dann eben gerade hoch, Nackerhund und da oben.
Ja, wir haben jetzt beim Aufgehen eh schon ein bisschen gehangen. Stichwort Tourismus. Also du hast schon gesagt, die Lofra Starnberg und Leoganger Starnberg liegen eigentlich zwischen Kaiser und Watzmann. Trotzdem, wenn man jetzt in so Radio hört, Fernsehen schaut, die letzten Tage wird immer wieder von vermehrt Alpinumfällen berichtet. Das heißt, es gehen immer mehr Leute eigentlich, die weniger Erfahrung haben, auf die Berge. Was sagst du da dazu? Wie siehst du die Entwicklung?
Ja, also, wenn ich da gesellschaftskritisch sein darf und
darfst.
Bin ich halt mit jungen Leuten unterwegs, mit drei. Hut ab vor der Jugend, aber man muss natürlich schon eins sagen, es ist die heutige Zeit ist schon so, dass man eigentlich aufwächst, dass man glaubt, man kann auf Knopfdruck alles haben. Das ist ja auch so. Gell? Wenn ich heimgehe, auf Knopfdruck, dann habe ich ein warmes Wasser, ich habe eine Dusche, ich kann mir was kochen, ich habe es warm. Es geht alles auf Knopfdruck. Und so passiert es aber auch heutzutage in jeder Tätigkeit. Wenn heute jemand sagt, er möchte Skifahren gehen, dann meint er, er kann auf Knopfdruck Skifahren gehen. Wir bieten es einem so, bei uns, speziell in Tirol, wir bieten ihm eine Woche Skikurs und dann kann er Skifahren. Nein, das kann er nicht. Skifahren kann man eigentlich nur, wenn man es jahrelang tut und wenn sich das erarbeitet. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele Leute irgendwo sind, wo sie nicht sein sollten eigentlich.
Ja, und du bist bei der Bergrettung auch, glaube ich, gell?
Ja.
Wie sieht man das aus Bergrettungssicht, wenn man nachher so oft ausrücken muss und irgendwo für die Leute, die schlecht ausgerüstet sind, jetzt vom Berg hochbergen muss, wo sie eigentlich nie aufgehen hätten sollen?
Ja, ganz pragmatisch. Ich bin Bergretter jetzt nicht aus dem Grund, weil ich irgendjemanden, der vom Norden nach Krim unbedingt das Leben retten will, sondern ich bin Bergretter, weil ich selber am Berg gehe und weil ich wahrscheinlich vielleicht nochmal jemanden brauche oder ich jemanden brauche oder ich jemandem helfen kann. Und da bildet man sich halt aus, weil man das mit den Jahren natürlich sich aneignet. Ich würde sagen, ja, als Bergretter muss man halt auch so weit sein, dass, wenn es gefährlich wird, ich halt nicht gehe. Ich gehe jetzt nicht am Berg, um jemanden zu retten und riskiere mein eigenes Leben. Das tut man nicht, außer es ist ganz sehr eng, wenn es jetzt um meine Kinder geht oder sowas, natürlich, da gehst du überall hin und tust alles.
Okay. Also Lukas, du hast noch mal Glück gehabt. Ja, liebe Leute, wir haben jetzt einen kurzen Zwischenstopp gemacht, haben wir wieder ausgeschnauft. Jetzt würde ich sagen, gehen wir oft weiter, oder? Damit wir auf den Berg aufkommen, weil wir haben ja noch etwas vor uns.
Genau, ich würde sagen, schauen wir weiter. Du hast gesagt, eine Stunde haben wir noch vor uns. Was erwartet uns jetzt noch die nächste Stunde, bis wir um sind?
Wandern. Genießen. Schauen. Nichts Besseres. Also ganz ein normaler Steig zum Aufgehen.
Das ist ein gutes Wort. Ich würde sagen, dann packen wir es wieder.
Ja, wir sind jetzt ungefähr wieder 20 Minuten gegangen und haben jetzt gedacht, wir stehen jetzt da bei so einem Wahnsinnsloch. Da haben wir jetzt gesagt, müssen wir echt nur kurz drüber reden. Adi, was ist jetzt das für ein Loch?
Was ist das für ein Loch? Also solche Löcher gibt es in der Starnberg genügend. Die heißt Matolinen. Das heißt, damals, wie das entstanden ist, sind da im Kalk drin eigentlich weiche Ablagerungen gewesen und Wasser ist ja säurehaltig in dem Sinne und das wascht das über die Jahrmillionen aus und dann entstehen so eine Löcher. Unser ganzer Starnberg ist eigentlich wie ein Schwamm, gell, wenn es da regnet, fließt da das Wasser rein. Unten bilden sie Seen und Bäche und die rinnen dann schon langsam wieder unter aus. Also da haben wir eigentlich unserer Seite, alles um den Starnberg rum ist da gesegnet, gell, weil das ist, wie wenn man ein Wasserbecken hätte, das dann schon langsam ausrennt.
Ja, wir nur erzählen so ein bisschen von dem Wasser von den Starnberg, gell. Das ist jetzt nicht so ein tiefes Loch, du hast zuerst gesagt, wie ist das tiefste Loch, was jemals da gemessen haben?
Ja, das sind jetzt noch beim Forschen, also in die Lofra und in die Lehrganger gibt's ja, sind bekannt für diese Löcher, für diese Tolinen. In die Lehrganger haben wir den Lambrechtsofen, der jetzt eigentlich immer noch vermessen wird, aber das ist die höchste Höhle der Welt, also die hat Kilometer, ich glaube, sind über 20 oder 30 Kilometer, zwischen 20 und 30 Kilometer in Gänge. Geht unten im Tal, in der Talsohle rein, also da in Weißbach unten, und kommt oben auf über 2000 Meter wieder raus. Gell. Im Lofra-Starnberg gibt es den Lofra-Schacht, da ist man immer noch beim Vermessen und man sucht immer weiter, aber momentan ist man bei 850 Meter Tiefen. Und ich weiß von 12 bis 13 solche tiefen Höhlen, die da eigentlich jährlich von der Frankfurter Höhlengruppe, also wöchentlich, also jedes Jahr ein bis zwei Wochen, das sehen die da, gehen da rein und vermessen das genauestens. Kann auf ihrer Webseite auch die Höhlen dreidimensional anschauen, die sind big fein vermessen und wirklich interessant.
Das kriegt man eigentlich als Einheimischer gar nicht so mit, dass da auch so geforscht wird. Ja, so, jetzt soll ich sagen, gehen wir auf den Gipfel, weil wir haben ja ein schweres Gepäck dabei. Lukas schaut schon mehr später, dass wir da eine halbe wieder stehen bleiben. Aber passt, dann gehen wir auf den Gipfel.
So, Adelein, jetzt sind wir herum da auf dem nackerten Hund. Jetzt, hübsches Schnaufen können wir, hübsch aufgejagt, kostet uns. Aber jetzt sind wir herum mit unserem Wackelwerk. Vielleicht, Adi, nackerter Hund, warum heißt jetzt der Gipfel nackerter Hund?
Das ist jetzt eine blöde Frage, weil ich selber nicht weiß. Aber ich konnte mir halt vorstellen, damals, wie die Leute Klettern angefangen haben, das wird so in die Anfang 1920er Jahre gewesen sein, wie da die Touren gemacht worden sind, die schweren. Den werden sie halt gesehen haben von der Hütte aus und der hat halt einfach ziemlich blank und nackert ausgeschaut. Also, das ist kein großer Hügel, ist nicht. Wahrscheinlich deswegen. Also, hat nichts mit einem Hund zu tun, sondern Sprichwort sagt ja, so ein nackerter Hund so ein Nacken da, wenn es ein bisschen schwerer wird. Konnte ich mir halt vorstellen.
Jetzt haben wir da ein Aufgebot an Zeug mit. Was haben wir denn da jetzt überhaupt mit aufgenommen? Wie viel Kilo haben wir denn da jetzt mit aufgetragen?
Lukas, hilf mir, wie viel Kilo? Wie viel Kilo? Kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist jetzt eigentlich nicht wirklich viel, gell? Ich glaube, alles zusammen vielleicht 25 Kilo, was wir jetzt aufteilt haben. Viel mehr haben wir nicht. Aber das Kreuzel, das kleine, haben wir halt aufteilt in drei Teile. Und ich habe den Kristall mit und das ganze Werkzeug, was man hier braucht. Die Vorrichtung haben wir schon vorher gemacht, das Lochboot, wo man es jetzt reinmontiert. Also es ist jetzt nicht wirklich viel zum Tragen gewesen, weil es kreuzt ist nicht. Es ist eigentlich groß, es muss nicht groß sein, es geht nicht immer um die Größe, sondern es geht einfach darum, nochmal Zeichen.
Du hast auch gerade gesagt, du bist einen Donnerstag herumgegangen, hast du das Loch gebaust, wo das Kreuz jetzt aufgestellt wirst, und du hast das Loch dabei zugemacht, damit da kein Dreck und nichts kommt. Verzeihst du uns vielleicht, wie du das zugemacht hast?
Ja, ich hab, als Jausen habe ich zwei Karotten mitgehabt und dann habe ich ein bisschen überlegt, wie mache ich jetzt das Loch zu. Zuerst steckt man die Stoppe Papier ein oder sonst was, aber wenn es das aufwacht, ist auch nicht gut. Dann habe ich halt die halbe Karotten gegessen und die halbe hat genau reingepasst in das Loch und so mit was zu.
Vielleicht kostet es noch, auf wie viel Höhenmeter Seehöhe sind wir jetzt da?
Wir sind jetzt genau auf 2372 Meter. Ein halber Meter auf oder an. Ich weiß jetzt nicht welcher. Ich glaube, dass der Westgipfel drüben um einen halben Meter oder einen Meter höher ist und der wird halt auch sowas sein. Ziemlich
genau. Genau, wir sind jetzt auf dem Ostgipfel. Der Westgipfel hat schon Kreuz und dass jetzt der Ostgipfel auch ein Kreuz kriegt, um das schauen wir jetzt sind und wir melden den Schwader wieder.
So, jetzt ist es geschafft, jetzt steht das Gipfelkreuz, jetzt sind wir da auf dem nackten Hund, auf 2372 Meter und es ist echt ein einmaliges Gipfelkreuz mit einem Kristall oben im Kreuz drin, der Sonne gerade so glänzt, ich weiß nicht, ich glaube, sicher aus dem schönsten Kreuz jetzt da, die ganzen Starberg, hat es auf dem nackten Hund zuerst noch nie ein Gipfelkreuz gegeben, oder?
Also ein Gipfelkreuz in dem Sinn nicht, es gibt ein sichtbares Zeichen auf den einen Gipfel drüben, da ist also ein Holzstecken aufgestellt, der in einen Stormann eingestellt worden ist, sonst hat es da noch nie was gegeben. Nein.
Weil du gesagt hast, das ist jetzt mit dem Kreuz einfach den Gipfel ein bisschen beleben wollt, ist der ein bisschen vernachlässigt worden, oder?
Ja, der ist, weil er halt neben einem Mittag steht, ein bisschen ein unscheinbarer, felsiger Zapfen. Und seit der Klettersteig durch die Nordseiten von Nackten Hund durch aufs Mittag gemacht worden ist, hat man den Gipfel eigentlich meistens auslassen oder die Leute sind da nicht mehr aufgegangen. Und ich glaube aber, dass es einfach der schöne Weg ist, speziell von der Hitten unten, von der Schmitzer Bierhof-Hitten weg, wunderschön zum Aufgehen und ein Punkt, den man so eine Nachmittagstour für einen von der Hitten aus schön machen kann. Ja, eigentlich wollten ein bisschen wiederbeleben, den Gipfel.
Ja, und wir haben es jetzt eh schon gemerkt, also wie wir da aufgekommen sind, waren wir gleich mal nicht mehr allein, also sind gleich Leute hinten nachgegangen, weil eben auch jetzt Markierungen auf sind da offen. Interessierst du uns noch, wer stellt eigentlich so ein Kreuz normal auf? Kann da jeder normalsterbliche Bürger sagen, ich schleppe jetzt ein Kreuz auf den Berg und stelle es auf? Oder habt ihr es irgendwo aufrufen müssen? Oder wie läuft das?
Normalerweise sollte man ansuchen. Das gehört jemandem, das Gebiet darum. Das gehört wahrscheinlich da der Bundesforste, drüben ist die Saalforste. Ist da Eigentümer natürlich und den müsste man fragen, wie man sowas tut. Gell?
Aber das heißt, normal fragt man da an und nachher kriegt man da eine Genehmigung und dann stellt man das Kreuz einfach so auf.
Genau so ist es.
Und kurz nicht zu dem Kreuz, wie das entstanden ist. Wann ist da erstmal die Überlegung da gewesen, dass man da was auftut und wie ist dann die Idee zu eben dem Kreuz gekommen?
Die Idee ist gekommen, es gibt da nachzeitig ein paar Klettertouren auf. Wir haben da vor zwei Jahren also eine neue Klettertour aufgemacht und wir gehen im Winter öfter den Gipfel auf und er wird auch von ein paar Einheimischen auch immer wieder gegangen, der Gipfel, und es ist halt nichts heroben. Und da war halt einmal die Idee, da stellen wir mal was auf, und zwar privat, also nicht mit irgendwelchen Vereinen oder sonst was, sondern privat. Und indem, dass ich einen Sohn habe, einen Lukas, der sich mit Metallarbeiten gut auskennt, der Schlosser ist und das perfekt macht, wie man sieht, wenn man denkt, man kann was kombinieren mit Kristall, wo ich was dran habe, weil ich echt Produktdesigner bei Swarovski bin, wenn ich da mal was miteinander mal machen. Und das war eigentlich, das war der ausschlaggebende Wort, dass ich mit Lukas was machen wollte.
Ja, das Ergebnis kann sich sehen lassen, glaube ich. Also ist echt nur zum Empfehlen, das Kreuz. Also jeder, der es mal sehen möchte, unbedingt auf in die Lofra Starberg. Ja, man sieht immer von da viele Gipfelkreuzer um und um, unter anderem mal sehr markante und auch neue Gipfelkreuzer am Mitterhorn. Wie ist es jetzt überhaupt entstanden, dass man Gipfelkreuzer auf einen Gipfel steht? Also warum denkt man sich jetzt, stehe ich da Kreuz auf, oder wie hat sich das geschichtlich entwickelt?
Ja, meines Wissens ist es war 1492, wo in Frankreich Berg? Es ist ein ganz markanter, kein hoher Berg, aber ein markanter Felsbrocken, wo damals von dem damaligen Herrscher in Frankreich beschlossen worden ist, da will man einfach rauf. Und da hat man klettern müssen, man hat Leitern aufgebaut und ist dann aufgestiegen und hat damals auch einen Priester mitgehabt. Und der hat damals da oben ein Kreuz aufgestellt, 1492. Und seitdem ist es eigentlich üblich, dass in den Gipfeln, wenn man mal einen größeren Gipfel hat, dass man da irgendein Zeichen setzt. Und wie es halt bei uns ist, vor allem im Westen Europas, ist es halt ein christliches Zeichen.
Und was hat man vorher, bevor man die Gipfelkreuze auf die Gipfel gestellt hat, du hast vorher mal was von Weihflaschen geredet. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Erstbesteiger von hohen Bergen sind ja keine Bergsteiger, so wie wir das heute sind, keine Touristen gewesen, sondern das waren ja eigentlich waren es Forscher. Es waren beduchte Leute, Adelige meistens, die Zeit gehabt haben, sich sommerlang im Gebirge zu verbringen und haben da das aber auch in Dienste der Forschung gestellt. Und als Proviant haben wir damals weniger Wasser mitgenommen, sondern meistens auch Wein. Und wenn man am Berg erst bestiegen hat, oder wenn man der Erste war da oben, dann hat man halt so Weinflaschen, die natürlich ausgeleert worden ist, hat man da hinterlassen und hat halt Flaschenpost hinterlassen, wer da wann oben war als Erster ist.
Das heißt, die ersten Gipfelbücher waren noch in Weihflaschen drin sozusagen. Ja, ich bin ja bei Ihnen am Podcast ein bisschen für die blöden Fragen zuständig, sage ich aber. Ganz eine blöde Frage, so Kreuzer werden aber nur da aufgestellt, wo das Christentum verbreitet ist. Also im Himalaya, auf dem Mount Everest steht kein Gipfelkreuz, oder?
Da steht kein Gipfelkreuz in dem Sinn, aber es stehen Zeichen oben. Es kann auch sein, dass gerade einmal ein Bickel ist, der von einem Erstbesteiger hinten bleibt, wo ein Wimpel drauf gebunden ist. Es kann auch ein Stecken sein, wo irgendwas, es gibt da einen Berg in die Lehrganger Starnberg, heißt Fahnenköpfel. Das heißt deswegen Fahnenköpfel, weil der Erstbesteiger, das war 1800 irgendwann, mal 70er Jahr, 1870, 1880, da aufgeklettert ist und dann sein Wanderstecken da reingesteckt hat. Das ist aber Kletterei im dritten Schwierigkeitsgrad und hat er seine Schneidstiche aufgebunden als Zeichen, dass er da oben war. Und seitdem heißt der Gipfel Fahnenköpfel, weil es ausgeklettert hat wie eine Fahne. Also es ist irgendein Zeichen. Bei uns sind es christliche Zeichen in Himalaya. Ich denke, da werden es die Gebetsfahnen sein, die teilweise hinten bleiben. Es gibt in den Westalpen sind sehr viele Madonnen, die oben stehen. Auch wieder christliches Zeichen natürlich. Aber es ist schön, wenn gerade irgendwas oben ist. Wenn es irgendeine Stele oder sonst was ist, es muss kein Kreuz sein. Es ist ein Zeichen am Gipfel. Das ist das, was mir eigentlich gefällt.
Das heißt, der Kreativität ist keine Grenzen gesetzt bei der Gestaltung von so einem Gipfel. Und ja, wie wir es jetzt eh auch schon gesehen haben, sobald was herumsteht auf dem Gipfel, hat man gleich ein Ziel vor sich. Und das zieht natürlich schon leid. Vor allem so ein schönes Gipfelkreuz, was wir jetzt da am nackten Hund haben.
Ja, jetzt ist es so, es gibt bei den Luferer Stauberg so viele schöne Gipfel, so viele schöne Kreuze. Was für eine Gipfel sehe ich mir denn von da, wo wir jetzt hocken? Weiß?
Ja, wir hocken da an einem guten Platz. Gell? Wir sehen jetzt Richtung Süden da die ganzen Geiselhörner, die drei Geiselhörner, westliches, östliches und hinteres. Dann sehe ich mal einen Bischof, den markanten Turm da drüben. Also auf dem westlichen Geiselhörner steht ein Kreuz drauf, auf dem Bischof drüben ist ein Kreuz. Dann ist daneben der felsige Zapfen, die Türme sind der Hafenlochpfeiler, sagen wir. Da steht auch ein kleines Kreuz oben. Und wenn man dann weitergeht zum Wehrgrabenjoch und dann ansteigend auf ist das nächste, das westliche Reifhorn. Da ist vor einigen Jahren ein Kreuz aufgestellt worden. Das ist ein wunderschöner Gipfel zum Gehen. Und dann kommen wir zum großen Reifhorn. Das ist noch kreuzlos. Und wenn du dann gerade nach vorne gehst, ist das Kreuzreifhorn Richtung Lofer und der Eiskoglasten. Das ist das, was man sieht. Hinten aus sieht man dann auch noch die Ochsenhörner, den Teil von den Ochsenhörner, Vorderhorn, mittleres Ochsenhorn. Und hinter uns ist dann das Brathorn mit der Waderinger Nieder und vor uns da direkt das Mitterhorn. Das ist also, und wenn man jetzt noch Richtung St. Ulrich schaut, also Richtung Westen, sieht man auch noch das Seehorn und das Ulrichshörndl, das Nurachshändl praktisch.
Ja, also echt ein Haufen Gipfel, was man von hier herum sieht. Was ist für dich vielleicht das Einzigartige hier, die Luferer Stauberg? Warum, was gefällt dir da so gut, was du sagst, was du siehst, Ningerst bei einem Berg hast?
Naja, als Kletterer, wie gesagt, sehen Sie nicht die riesen Wände der Möglichkeiten, die man da hat. Aber man hat Möglichkeiten, viel allein zu sein, weil eben die Starnberge so eher versteckt sind, wie wir schon gesagt haben, weil es ist versteckt hinter dem Kaiser und dem Watzmann. Also ist relativ wenig los noch. Es ist sehr ursprünglich. Die Starnberge sind für alle Aktivitäten sehr, sehr vielseitig, ich würde sagen. Es ist tourenskimäßig zwar anspruchsvoll, aber man kann fast von jedem Gipfel mit den Ski runterfahren. Ganz dem Kaiser nicht. Man findet Klettereien von kurzen Klettereien, Sportklettereien, 40 Meter, bis zu 38 Seilingen im 7. Grad. Also man kann sehr viel tun. Der die Grate mag, der was über die Grate laufen mag, wie heißt man es heute? Trailrunning oder Skyrunning oder wie es heißen, diese Sportarten. Wunderbar möglich da. Gell? Die ganzen, der Nürnberger Höhenweg zum Beispiel, das ist eine Laufstrecke für die Extremen, die ist sicher super. Also sehr, sehr vielseitig. Und man ist doch in einem ursprünglichen Gebiet, wo noch nicht die Massen da sind.
Ja, jetzt ist es so, wir hocken jetzt an Starberg, wir lachen da mit so einem Kaiser, der Kaiser lacht retour um zu uns. Ich meine, die zwei Kaiser und Starberg sind ja eigentlich beides nördliche Kalkalpen und doch, aber wie Tag und Nacht unterschiedlich. Wie kommt es, dass der Kaiser so touristisch so zu laufen ist, sage ich, eine Hütte nach der anderen, extrem viel Leute und die Starberg echt so ein bisschen ein Stiefmütterchen da sein im Schatten haben neben dem Kaiser?
Ja, man muss jetzt sagen, klettertechnisch hat der Kaiser einfach mehr zu bieten. Es sind auffälligere Wände da. Und was er noch hat, der wilde Kaiser, er steht vor den Toren Münchens. Also wenn jemand mit dem Zug reinfährt, er steht vor dem Kaiser. Und er sieht nicht über den Kaiser drüber. Wir Kletterer sagen immer, auch die Gesteinsbildung ist total unterschiedlich. Gell? Das ist, da ist der gebankte Dachsteinkalk, da drüben ist es Wettersteinkalk, das ist komplett ein verschiedener Kletterfels. Gell? Anders geschichtet, da ist er quergeschichtet. Drüben ist er vertikal geschichtet. Deswegen gibt es einen schönen Ausdruck unter Klettern immer. Ein Kaiserkletterer ist ein Auf- und Ab-Kletterer, ein Starnbergkletterer ist ein Hin- und Herkletterer. Das ist bedingt durch die Schichtung, mehr oder weniger. Aber man muss sagen, der Starnberg hat Vorzüge, die der Kaiser nicht hat. Der Bekanntheitsgrad ist höchstwahrscheinlich dadurch, kommt daraus, dass halt München näher ist und jeder, der von München reinfährt, zuerst zum Kaiser kommt.
Darfst du sagen, dass vielleicht der Bekanntheit, dass jetzt für die Starnberg der Bekanntheitsgrad ein bisschen weniger ist, als jetzt bei einem Kaiser, dass das auch ein Vorteil ist, dass einfach der Starnberg ein bisschen unberührter ist und vor allem so für die Einheimischen, wo jetzt nicht die Massen auch verpilgern?
Ganz unbedingt. Das ist genau der Vorteil, den wir jetzt haben. Dass halt einfach, dass man wiederum als Kletterer ist man halt da, wenn man sich eine Tour aussucht, meistens noch allein. Gell, man hat den ganzen Berg für sich. Es ist schön, wenn man im Starnberg ist es schön, wenn man noch einen anderen Partner Seilschaft trifft. Im Kaiser ist es manchmal ungut, wenn fünf Seilschaften in der gleichen Route drin sind, dann ist es nicht fein zum Klettern. Da ist es noch eine willkommene Abwechslung im Starnberg. Auf jeden Fall ein Vorteil.
Ja, Adi, jetzt bist du da früh unterwegs. Wann hat aber bei dir so die Liebe zum Klettern begonnen? Also, wie bist du zum Klettern gekommen?
Eigentlich durch meinen Vater, der ja früher auch klettern gegangen ist. Zwar vielleicht nicht ganz so extrem, wie ich das dann gemacht habe, aber er hat mich eigentlich mitgenommen das erste Mal. Und er hat Kollegen gehabt, die wirklich gute Kletterer waren und die haben mich dann eigentlich, ja, das waren meine Klettermentoren. Seine Kletterpartner waren meine Klettermentoren dann.
Ja, und bist seitdem sehr aktiv, nicht nur natürlich Loferer Leoganger Starnberg, sondern auch kommst weit um und um. Was war jetzt so der höchste Gipfel, den du bestiegen hast?
Ja, die Höhe, glaube ich, ist Höhenbergsteiger war ich nie. Wir sind zwar in die Anden drum gewesen, sind da bis auf 6.000 oder ein bisschen über 6.000 Meter schon gestiegen, aber für mich war das nie wirklich erstrebenswert, weil es halt doch ein Aufwand ist. Erstens einmal beruflich, zweitens auch, man fährt auf einen anderen Kontinent, man muss einige Wochen da verbringen. Es ist ein Riesenaufwand. Und um das ist nicht wirklich dafür gestanden, das öfter zu machen. Gell.
Was ist jetzt vielleicht so ein Berg oder so eine Tour, was da besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo du denkst hast, wow, da bin ich jetzt stolz auf mich, dass ich das geschafft habe?
Das ist kein hoher Berg, weil die 6000er, ja gut, da gibt's, da braucht man jetzt nicht ganz so stolz sein drauf, gell, wenn man auf einen 6000er geht. Für mich sind es eigentlich die Kletterrouten, die wir früher in den Westalpen und in den Dolomiten so gemacht haben, wo wir eigentlich in unseren Anfangsjahren waren beim Klettern, aber das damals eigentlich schon Klettertouren waren, die halt einfach einen Nimbus gehabt haben. Gell. Ob es jetzt die Eiger Nordwand ist oder ob es jetzt die Mattauer Nordwand ist, diese Geschichten oder die Zinnen-Nordwand unten und die Civetta-Nordwestwände, Marmalata, das sind alles sehr, sehr schwierige Klettertouren, die man damals eigentlich schon, die hat man machen müssen, damit man dazugehört.
Ja, da läuft mir gerade der Schauer in Buckel, wenn ich gerade daran denke, dass ich da rauf müsste.
Adi, vielleicht zum Schluss noch, was ist noch dein Lieblingsgipfel oder dein persönliches Lieblingsgeheimplatzl dort in Starberg? Verratst du sind so das ein Geheimnis?
Es ist immer das, wo ich bin. Jetzt momentan ist der da, wo wir sitzen. Und das nächste Mal gehe ich aufs Geisland, dann ist das der Lieblingsplatz.
Das hast du schon gesagt, so soll es sein, so soll es sein, ja. Wie schaut es aus, was sagst du, sollen wir schon statt schauen, dass wir wieder hochkommen?
Ja, 2 Stunden sind wir doch wieder auf dem Weg jetzt und wie gesagt, ich bin ja doch schon in einem Alter, wo mir das Runtergehen nicht mehr ganz so leicht fällt, wie es raufgehen. Und ich werde hin und da nicht viel weniger lang brauchen wie herauf.
Ja, aber ich glaube, der Gipfel bleibt bei Ingt zwar sicher noch in Erinnerung. Ins bleibt auf jeden Fall in Erinnerung, Flo, oder? Das ist eine super, super Gelegenheit gewesen, dass wir da dabei sein haben dürfen bei der Kreuzaufstellung. Aber ja, ich glaube, sagen wir melden uns noch unten nochmal und hoffentlich geht es uns gut, dass wir gut durchkommen.
So, der Leute, jetzt haben wir es wieder geschafft, liebe Leute. Jetzt sind wir wieder herunten. Bei Herr Rogi, da hat es jetzt gar mehr einen Broden gehabt durch die Zetten der Herr O. Aber vielleicht auch dein Resümee zu den heutigen Tag bis zu Ringwein. Was sagst du?
Ja, das ist eigentlich minutiös genau aufgegangen. Ich sage mal, 2:30, sowas sind wir wieder herunten. Und genau 2:30 ist es jetzt gewesen. Also bestens, Kreisel schaut super aus. Also bin ganz, ganz begeistert selber. Schaut echt lässig aus. Ich freue mich, dass ihr das mit Lukas machen könnt, dass ihr dabei gewesen seid. Dankeschön fürs Tragenhelfen. Das ist eben ordentlich geschleppt mir zwar. Nein, danke schön. Also mir hat es perfekt, mir hat's super Tag.
Ja, uns hat es auch super Tag von unserer Seite. Nochmal vielen, vielen Dank, Adi, und auch an dich, Lukas, dass wir da heute mitgehen dürfen. Ich glaube, so einen Tag, den erlebst du eigentlich kein zweites Mal. Also, dass du wirklich bei so einer Aufstellung von so einem Gipfelkreis dabei sein kannst, ist echt super. Und dank dem Mikrofon, was wir in der Hand haben, haben wir jetzt noch viele Leute mitgenommen auf unserem Weg auf und auch wieder auch. Jetzt hocken wir beim Bier, das haben wir uns, glaube ich, verdorrt. Prost, ja. Prost. Und ja, liebe Leute, das war's von unserer Seite auch für die Folge, für Folge Nummer 17 aus St. Ulrich. Und wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und Pfiat Ingt.
Pfiat Ingt.
Pfiat Ingt.